Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema Nachhaltigkeit gehen und auch um die Frage, für welche Kunden denn Agenturen arbeiten sollten und dürfen. Und dazu bin ich mit einem, ich sage jetzt mal, Pionier der Nachhaltigkeitskommunikation verbunden, mit Bernd Eberle von der Eberle Werbeagentur. Hallo, Herr Eberle.
Hallo, Herr Burak.
Herr Eberle, als ich mir mal so Ihre Kundenliste angeschaut habe, habe ich gesehen, dass Sie unter anderem für McDonald's arbeiten und dort den Nachhaltigkeitsbericht verfassen. Und da habe ich mir so gefragt, eine Agentur, die sich das Thema Nachhaltigkeit ganz stark auf die Fahnen geschrieben hat und sehr stark für Bio-Lebensmittelhersteller zum Beispiel arbeitet, darf die denn für ein Unternehmen wie McDonald's arbeiten? Darf die das moralisch überhaupt tun?
Also im einen, wir haben von McDonald's den Kompaktbericht gemacht, mehrere Ausgaben, also mehrere Jahre hintereinander. Und das war eine total spannende, interessante Zusammenarbeit. Und letztendlich, warum sollen wir es nicht dürfen? Weil McDonald's ist ein Riesenunternehmen. Ein Beispiel aus dem ersten Nachhaltigkeitsbericht. Die haben ihre Ketchup-Tütche bei gleichem Inhalt mit 2 Millimeter kürzer gemacht und haben damit so viel Folie eingespart, die quasi 40 Fußballfelder abgedeckt hätte. Das heißt, wir haben einen unglaublich großen Hebel mit so einem Unternehmen. Und wenn die erkennen und es zu ihrem Wert machen, dass es gut ist, nachhaltiger zu sein und sie damit erfolgreicher werden, dann ist dem Klima und der Erde geholfen. Und ich glaube, wir können es uns nicht erlauben, so arrogant zu sein, zu sagen, wenn die was Gutes tun, unterstützen wir das nicht.
Also wir haben uns ja im Vorgespräch darüber unterhalten und ich fand in der Tat diese Hebelwirkung, die Sie jetzt auch nochmal angesprochen haben, die fand ich ziemlich imponierend.
Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Das sind an 1000 Stellen findet sowas statt. Weil klar, wenn die Rindfleisch verarbeiten, wie die Tiere gehalten werden, das sind ja alles Dimensionen, wo natürlich einen unglaublich großen Effekt haben. Und wo natürlich auch ein Effekt auf das Publikum, auf die Verbraucher stattfindet. Weil wenn so ein Unternehmen im Verbraucher sagt, guck mal, achte da drauf, wie ist das Tier aufgezogen worden, wie viel Verpackungsmüll produzieren wir und so weiter, werden natürlich auch Zielgruppen auf dieses Thema aufmerksam gemacht, die vielleicht sonst das nicht weiter beachten würden. Die gehen vielleicht gar nicht in den Naturkostladen und kaufen ein Bio-Produkt, sondern da erreiche ich ganz andere Leute mit ganz anderen Themen.
Jetzt ist ja McDonald's kein Unternehmen im Vergleich zu vielen anderen ihrer Kunden, die das Thema Nachhaltigkeit originär sich auf die Fahnen geschrieben haben, nicht wahr?
Na gut, was heißt originär? Also die haben sich das schon auf die Fahnen geschrieben. Ich stecke da jetzt nicht so tief drin, weil das natürlich immer noch ein Projekt war. Das heißt, McDonald's ist jetzt natürlich nicht das Thema, wo ich jetzt den Hauptfokus drauf lege. Aber ja, die sind natürlich nicht gegründet worden, um nachhaltig zu sein oder die Leute gesund zu ernähren, sondern um sozusagen Hamburger anzubieten, nehme ich mal an.
Ich wollte gar nicht im Detail nochmal über McDonald's reden, sondern nur über diese zwei Gruppen, die es ja gibt. Also einmal die Gruppe, die sozusagen aus der Nachhaltigkeits-, aus der Bio-Bewegung kommt und die andere Gruppe von Unternehmen, die dieses Thema jetzt auch besetzt. Die zwei Gruppen kann man ja durchaus unterscheiden. Und mich würde interessieren, wie Sie mit diesen zwei Gruppen jeweils unterschiedlich umgehen.
Ja gut, wir haben ja mal so eine Nachhaltigkeitsmatrix entwickelt und man kann eigentlich auch dieses Thema mit einer klassischen Portfolio-Matrix bearbeiten. Das heißt, auf der einen Achse haben wir Nachhaltigkeit ist Kernwert. Das heißt, da sind Firmen drauf, die das sozusagen als Urimpuls, als Kernintention nachhaltige Themen besitzen. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Eine Firma ist aus dem sozialen Impuls gegründet worden, die anderen aus dem ökologischen Impuls. Die Biofirmen Denen ging es natürlich um die Art der Landwirtschaft, die betrieben wird, aber auch um gesunde Produkte. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja nicht die Nachhaltigkeit schlechthin. Und dann gibt es natürlich andere Firmen, die das bisher gar nicht beachtet haben und dann anfangen, das sozusagen als Mehrwert zu entdecken. Das heißt, ich mache ein bisschen was und kann mich natürlich dann damit schmücken. Und Sie können natürlich aus diesem Thema heraus ganz unterschiedliche Anforderungen auch ableiten. Weil wenn jemand jetzt sagt, okay, ich mache jetzt eine Aktion, berühmtestes Beispiel, das immer wieder zitiert wird, Trinken für den Regenwald. Ich spende pro Bierkasten so und so viel Quadratmeter Regenwald, den wir dann retten und gut machen. Dann habe ich natürlich kommunikativ ganz andere Herausforderungen, mit dem Thema umzugehen, weil das ist ja offensichtlich dann erstmal obendrauf gesetzt. Das heißt, da geht es ja tatsächlich um die Frage, ist es Greenwashing, ist es nicht Greenwashing? Und wie gehe ich damit um, dass die Leute mir das abnehmen und dass das dann auch durchaus positiv auf meine Marke strahlt? Das ist so eine grundsätzlich andere Fragestellung. Wenn ich jetzt so eine typische Biofirma, nehmen wir mal unser Beispiel, die Demeter Molkerei Schrotzberg, die Schrotzberger Milchbauern, die letztendlich Demeter Landwirtschaft betreiben als Genossenschaft, die Sachen auf den Markt gebracht haben. Die haben ja eher das Problem, dass sie nicht das mega Marketingbudget haben, mit dem sie diese Sachen, die sie machen, unter die Leute bringen und informieren. Und die haben auch meistens so viele gute Sachen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Das heißt, das ist eine völlig andere Aufgabe für eine Werbeagentur, das erstmal zu strukturieren, in eine Kommunikationshierarchie zu bringen, auch das so zu verdichten, dass man sich nicht in der Vielzahl der Botschaften verstrickt und da ein klares, einfaches Konzept draus zu machen. Also das sind tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Aufgabenstellungen sozusagen.
Nehmen wir mal die Unternehmen, das ist ja sicherlich die Mehrzahl, die das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt haben. Ich wähle jetzt mal diese neutrale Formulierung. Jetzt kann man ja da auch nochmal genauer hinschauen. Sie hatten es eben schon mal gesagt. Nutzen Sie das Thema wirklich, um diese Welt besser zu machen, oder nutzen Sie das Thema, um Ihre Kommunikation besser zu machen? Also das, was man dann so unter Greenwashing versteht. Gibt es da eine Grenze, wo Sie sagen würden, das ist jetzt eher Greenwashing, und würden Sie dann von einem Auftrag Abstand nehmen, oder wie gehen Sie damit um?
Also ich habe es vorher schon mal gesagt, wir können es uns nicht mehr erlauben, in dieser Welt Dinge, die per se positiv sind fürs Klima oder für die Nachhaltigkeit, mit der Nase rümpfend abzulehnen. Für mich ist das entscheidende Kriterium, mit welcher Haltung, mit welchem Umgang man in diese Sachen rangeht. Das heißt, wenn ich aus einer Mücke einen Elefant machen will, also mehr vermitteln will, als das sozusagen noch moralisch legitim ist, dann wird es für mich kritisch. Das heißt, der Punkt ist, wie transparent bin ich, was mache ich draus, was behaupte ich, welche Bedeutsamkeit gebe ich solchen Botschaften. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass ich persönlich der Auffassung bin, dass diese Grenze gar nicht im Widerspruch zum Interesse dieses Unternehmens ist, weil normalerweise kriegt man sowas irgendwann mal um die Ohren, wenn man es geschickt macht, erst später, aber wenn man an der Stelle nicht ehrlich oder nicht glaubwürdig ist, kommt das irgendwann mal raus.
Können Sie da zum Beispiel nennen?
Das ist nicht so ganz einfach, weil natürlich viel auch vertuscht wird. Also ging mal ein Beispiel durch die Presse vor einigen Jahren, hat Pampers eine Tetanusspritze gespendet pro Packung und das stand groß drauf. Und dann kam irgendwie raus, dass das wohl nur 1 Cent kostet pro Spritze, und dann ist ein ziemlich großer Shitstorm losgegangen. Und soweit ich das, ich stecke da im Detail nicht drin, soweit ich das von außen beobachten konnte, haben die aber an dem Thema festgehalten, haben dann UNICEF mit ins Boot geholt, haben das transparent gemacht und haben einfach weitergemacht und haben es dann tatsächlich geschafft, das auch tatsächlich zu einer ganz positiven Aktion dann zu machen, indem sie halt genau die Kriterien, was ich immer meinte, Transparenz, eine klare Bedeutsamkeit, einen glaubwürdigen Partner, dann funktioniert es dann plötzlich wieder. Also dann geht's dann. Aber das war schon erstmal negativ. Also
Vielleicht können Sie das Thema Transparenz noch mal ein bisschen schildern, was Sie damit genau meinen. Also ich habe Sie eben so verstanden, dass es für Sie nicht legitim wäre sozusagen und dass es in den Greenwashing geht, wenn ein Unternehmen eine kleine Geschichte irgendwie groß aufbläst, richtig? Das sind jetzt mal meine Worte.
Also ja, da gibt es auch eine Grenze. Natürlich gehört Klappern zum Handwerk. Man muss auch
Verstanden,
eine kleinere Geschichte ein bisschen größer machen, aber natürlich nicht so was, was sozusagen nicht mehr
Wir kennen
glaubwürdig.
das ja aus dem Agenturbereich, wenn da steht, eine Bude hat irgendwie X Mitarbeiter, dann sind es meistens ein paar weniger. Ne? Das ist ja das, was wir so aus dem Agenturbereich zum Beispiel kennen. Ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen, aber ein bisschen ist erlaubt. Okay, ja.
Ja, da gab es beim GWA mal in meiner Anfangszeit so ein Beispiel. Da haben sie immer die Agenturen gekloppt, weil eine Stuttgarter Agentur, die es nicht mehr gibt, immer 100 Mitarbeiter angegeben hat und die hatten nur 20. Und aber gut, ich glaube, die Zeiten sind irgendwie, weiß nicht, ob das noch jemand
Ja, auch
macht.
da gibt es noch so, glaube ich, leichte Übertreibung gibt es auch da noch, aber egal. Okay, das habe ich verstanden. Aber vielleicht können Sie das Thema Transparenz noch mal kurz darstellen.
Ja, also das ist aber doch vielschichtig. Wir haben ja mehrere Ebenen. Wir haben ja im Nachhaltigkeitsbereich eine sogenannte Berichtspflicht, die jetzt so langsam auf einen nicht unerheblichen Anteil von Unternehmen zukommt. Also es werden wohl in Deutschland 15.000 Unternehmen mehr berichtspflichtig. Das heißt, da gibt es natürlich Kriterien, wo ich bestimmte Dinge nach gesetzlichen Vorgaben transparent machen muss. Da sind wir dann auf einigermaßen auf der sicheren Seite, weil der Gesetzgeber das dann vorschreibt und es da auch Methoden, Verfahren gibt. Die EU entwickelt da momentan einen Standard. Da gibt es aber auch schon länger internationale Standards wie den GRI-Standard, wo quasi sozusagen diese Transparenz dann hergestellt wird. Das ist die eine Seite, das ist die formale Seite. Und da gibt es halt die andere Seite, dass ich beispielsweise eine Behauptung aufstellen. Ich bin eine Firma, die ganz viel spendet. Je Produkt spende ich ganz viel. Und wenn du das Produkt kaufst, tust du was Gutes. Und wenn das dann halt ein Produkt ist, das 10 € kostet und ich spende nur 1 Cent und mache das nicht transparent, dann fühlen sich die Leute natürlich verarscht, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist sozusagen das Kriterium, dass ich natürlich was vortäusche, was unterm Strich dann nicht wirklich der Realität entspricht.
Muss man, wenn man so etwas tut, heute nicht, geht man da heute nicht eine ganz große Gefahr ein, weil ich habe so den Eindruck, dass dieses Vertuschen, nenne ich es mal so, was früher auch in anderen Bereichen noch funktioniert hat, heute sehr viel schwieriger wird und dass die Dinge am Ende des Tages, ich will mal sagen, doch rauskommen. Sie haben es eben, das wage ich jetzt aber nicht nachzusprechen, Sie haben es eben so nett auf Schwäbisch gesagt in unserem Vorgespräch.
Beschiss kommt auf den Tisch.
Genau, ja.
Ja. Nein, das ist ja auch das, warum ich vorher sagte, ich glaube nicht, dass diese Moralanforderungen oder Transparenzanforderungen Widerspruch zum Eigeninteresse des kommunizierenden Unternehmens ist. Weil letztendlich muss ich das Bandbreite machen, wo das noch in diesen Glaubwürdigkeitskorridor fällt sozusagen. Weil ansonsten geht es nach hinten los. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Marken, die da eine sehr schmale Gratwanderung gehen. Also, die haben schwierig Namen zu nennen, aber es gibt momentan ja einige Firmen, die sich gegründet haben, weil sie einen bestimmten Anteil ihres Umsatzes für soziale Zwecke weggeben und deutlich vermitteln, wenn du dieses Produkt kaufst, tust du was Gutes für die Menschheit. Und die haben dann schon Strategien, um das, ja, also da entsteht oft der Eindruck, dass wesentlich mehr Gutes getan wird, als es tatsächlich dann der Fall ist. Und die haben dann schon Strategien, wie sie das so handeln, dass es dann ganz am Schluss doch noch irgendwo steht und transparent gemacht wird. Aber das ist dann erst, wenn ich einen QR-Code aufrufe oder irgendwo ganz unten und vorne drauf steht was anderes. Also ich bin mal gespannt, das ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen momentan, ob das nicht irgendwann auch mal nach hinten losgeht.
Okay, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf an, weil Sie wollen ja anscheinend keine Namen dazu nennen. Von daher.
Ich finde es immer schwierig, wenn man natürlich außen steht und ein gewisses Halbwissen hat, Und man nennt Namen, kann es natürlich passieren, dass man an der einen oder anderen Stelle Leuten auch Unrecht tut.
Nee, alles gut.
Also es ist
Wie schätzen Sie denn vor diesem Hintergrund der gesetzlichen Vorschriften den weiteren Trend ein, was Nachhaltigkeitskommunikation angeht? Und also neben den gesetzlichen Geschichten gibt es ja auch einfach nochmal ein paar Anforderungen, weil wir scheinen ja, also die Klimaziele für die nächsten Jahre scheinen ja auch nicht erreicht zu werden. Und von daher wird es ja da nochmal hoffentlich mehr in Bewegung kommen.
Wir haben, ich meine, letztendlich, wenn ich Vorträge halte dem Thema, warum braucht man eine Nachhaltigkeitsstrategie, kann man immer sagen, okay, es gibt zum einen die Kunden, die solche Produkte nachfragen, dann gibt es Mitarbeiter, die in solchen Unternehmen arbeiten wollen, dann gibt es Investoren wie BlackRock, die nur noch in nachhaltige Unternehmen investieren wollen. Das ist wieder eine Diskussion für sich. Was ist aus deren Kriterien nachhaltig? Dann gibt es der Gesetzgeber, der viel einfordert. Das heißt, wir haben ja momentan in ganz vielen Dimensionen eine Bewegung in diese Richtung. Und die Unternehmen haben natürlich immer einen ökonomischen Sinn und Zweck. Und die werden natürlich auch immer insofern nachhaltig agieren, wie vielleicht ihre Stakeholder oder ihr Umfeld das sozusagen auch von ihnen verlangt. Das heißt, die Trends, die es da geben wird, hängen natürlich ganz wesentlich davon ab, wie die Leute denken und ticken, um es mal ganz simpel zu sagen. Und da haben wir momentan natürlich eine kleine Delle, das muss man auch sagen. Die Biobranche ist jetzt in den letzten Monaten, ich glaube, der Naturkostfachhandel lag 34% unter Vorjahr. Das ist natürlich schon ein ganz dickes Brett, weil die Leute haben halt Angst, ihre Gasrechnung nicht bezahlen zu können und dann kaufen sie halt im Zweifelsfall doch lieber das Preiseinstiegsprodukt statt das Bio-Markenprodukt. Und das ist halt eine kleine Delle, aber ich habe schon die Einschätzung, dass wenn wir da einigermaßen durch sind, dass das wieder einen extremen Schub hat und dass da wieder die Nachfrage nach solchen Produkten extrem steigen wird. Weil das Bewusstsein, dass wir was tun müssen gegen den Klimawandel, ist, glaube ich, schon inzwischen weit verbreitet.
Ich glaube, dass das Bewusstsein klar verbreitet ist, aber das und welche Aktivitäten sich daraus ergeben, das ist, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, ehrlicherweise. Also
Naja,
da
klar, ich
ist, glaube ich,
meine.
immer noch die Entscheidung nach dem Geldbeutel, am Regal.
Nehmen wir mal den Biobereich. Das ist natürlich nicht der einzige Nachhaltigkeitsbereich, aber Bio steht ja mal so ein bisschen für das Thema. Und ja, der Biobereich ist in den letzten 20 Jahren jedes Jahr so knapp zweistellig gewachsen. Zum einen hat es extrem zugenommen. Zum anderen muss man natürlich sagen, ist der Marktanteil von Bio, ich glaube, bei 6% natürlich immer noch eine Nische. Das ist so und das politische Ziel unserer Regierung, das auf 30% hochzubringen, ist natürlich momentan sehr ehrgeizig. Da ist doch noch einiges zu tun. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Umstellung auf die erneuerbaren Energien, wo auch ehrgeizige Ziele gesteckt werden, aber es halt nicht so einfach ist, das dann alles in die Tat umzusetzen.
Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also Sie haben das ja schon relativ lange besetzt. Wie sind Sie zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen?
Eigentlich über den Bio-Ernährungsbereich. Unsere Agentur hat schon immer sehr viel Nahrungsmittelwerbung gemacht. Und als ich da in den 90er Jahren eingestiegen bin, haben wir den Weleda-Etat gewonnen. Und die logische Schnittmenge zwischen Weleda, Naturkosmetik und klassischen Nahrungsmitteln war dann der Bio-Bereich. Und da sind wir halt reingewachsen sozusagen. Und diese Firmen haben natürlich alles von Veleda, wir betreuen ja Alnatura seit vielen Jahren und viele andere Herstellerfirmen im Biobereich auch, die machen natürlich wesentlich mehr mit in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben schon 1997 den ersten Nachhaltigkeitsbericht gemacht für die Veleda, das hieß damals noch Umweltbericht. Und auf die Art und Weise baut man natürlich eine Kompetenz auf und das, was man gern macht, macht man vielleicht auch nicht ganz schlecht und so sind wir da halt reingewachsen.
Ja, Herr Ewele, das ist doch ein wunderbares Schlusswort und dann bedanke ich mich für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.